Moin zusammen. Es ist ganz erstaunlich, auch nach 8,5 Jahren, wo man nicht mehr hier ist, man fährt hier ums Eck rum und man denkt, endlich wieder zu Hause. Also immer wieder schön. Ja, gerade in Rheinland-Pfalz, im schniederschen Rheinland-Pfalz, traut man sich gar nicht mehr zu sagen, wo man ursprünglich herkommt, aus dem Sauerland. Denn seitdem Friedrich Merz Bundeskanzler ist, wir haben so einen schönen, genau, da wird meine Heimat, das Sauerland, ja eigentlich nur noch mit ihm assoziiert. Und ob das immer so eine ganz gute Werbung ist, das sei mal dahingestellt. Dass aber auch andere Prominente einen gewissen Bezug zum Sauerland haben, das ist dagegen gar nicht so bekannt. Unter anderem das Michael Schumacher. Das Michael kommt aus Kerpen, aus dem Rheinland, aber die Frau, Corinna, die stammt aus Halver, das ist nur 10 Kilometer von Kirspe, von meiner Heimatstadt entfernt. Und ein Arbeitskollege von mir, aus dem Holzhandel damals, der hat den Michael sogar mal getroffen beim Friseur. Ganz interessant, ein Michael Schumacher hat keine Termine gemacht, sondern da funktionierte das etwas anders. Da kamen zwei Bodyguards, Personenschützer, vorbei, haben sich den Friseursalon vorher ganz genau angeguckt, Fluchtwege und so weiter. Und die haben dann erklärt, pass mal auf, der Meister will gleich vorbeikommen mit seinen Kids zum Haare schneiden. Hier wird da ein Problem. Die konnten keinen Termin ausmachen, weil sonst die halbe Stadt auf der Matte gestanden hätte. Die Bodyguards, die mussten dafür Sorge tragen, dass diesem Megastar, dem Michael, nichts passiert und auch, dass seine Kinder nicht entführt werden oder so. Ja, und wenn der Meister mal seine Ruhe haben wollte, dann haben die Bodyguards einem das auch sehr unmissverständlich deutlich gemacht. Ich habe so gedacht, wenn ich das den Kindern in der Jungschau erzählen würde, dass so ein Rennfahrer Bodyguards hatte, dann würden die wahrscheinlich, zumindest die Kleineren, mit großer Wahrscheinlichkeit fragen, hatte Jesus eigentlich auch Bodyguards? Nun, er hatte auf jeden Fall Leute, die sich dafür gehalten haben. Und da schauen wir mal rein in den Text von Markus 10 ab Vers 13. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Da muss also immer ganz schön was los gewesen sein um Jesus herum. Also ständig kamen Leute, die was von ihm wollten. Dazu kam, dass die Jünger mitbekommen hatten, wie Jesus sich immer mal wieder auch Auszeiten genommen hat, also um in Ruhe zu beten. Die Jünger wollten Jesus an dieser Stelle also höchstwahrscheinlich erstmal was Gutes tun. Zumal die gerade ganz andere Dinge im Kopf hatten. Jesus würde bald seine Herrschaft antreten als König von Israel. Die Jünger, die hatten sich sogar schon Gedanken gemacht, wer ist von uns hier wohl der Wichtigste? Wer bekommt den bestbezahlten Ministerposten? Also wozu sollte Jesus sich jetzt mit sowas Unwichtigem beschäftigen? Die Eltern haben ihre Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie lutherdeutsch anrühren sollte. Das bedeutete, er sollte ihnen die Hände auflegen und sie segnen. Sie wollten also ihre Kinder Gottes Schutz anvertrauen. Also in Gottes Namen sollte ihnen der Segen, sollte ihnen Gutes zugesprochen werden. Doch die Jünger, die sich hier selber zu Bodyguards gemacht haben, die haben diese Eltern-Kind-Gruppe ziemlich barsch zurückgewiesen. Zwei Gründe haben wir schon entdeckt. Erstens, Jesus sollte sich mal ausruhen und zweitens, sich nicht mit solchen Kleinigkeiten wie Kindern abgeben. Dazu kam, dass Kinder in der Gesellschaft damals total unwichtig waren, vom Status her. Kein Status, keine Rechte, keine Stimme. Wichtig waren Männer, Theologen, Lehrer, aber eben nicht Kinder. In den Augen der Jünger hatte Jesus viel Wichtigeres zu tun. Sie meinten, bei Jesus geht es ausschließlich um die großen Lehren, tiefe Fragen, wichtige Leute. Kinder, die stören doch nur. Die Jünger schienen noch gar nicht so richtig kapiert zu haben, dass Jesus ja immer gerade auch ein Herz hatte für die Kleinen. Für Menschen, die nicht hoch angesehen, reich, leistungsstark oder einflussreich gewesen sind. Bevor wir jetzt ganz entrüstet so auf die Jünger herabschauen und denken, wie konnten die nur so fies sein, mal zwei ganz persönlich ehrliche Fragen an dich. Du hast die Wahl zwischen einem Dinner mit dem Ministerpräsidenten oder mit einem geteilten Cheeseburger mit dem Straßenpenner von der Ecke in Siegen. Für welche Gesellschaft beim Essen wirst du dich entscheiden? Oder mit wem machst du ein Selfie, das du stolz herumzeigst? Mit dem Straßenpenner von eben oder mit dem Musikstar? Für die Jüngeren unter 50, ne, das ist Peter Maffay da oben. Das ist so menschlich, ne? Dass man doch eher die Gesellschaft sucht von den Leuten, die angesehen sind, die bedeutend sind. Das bringt doch viel mehr Anerkennung. Das kannst du rumposten, das kannst du zeigen. Ich glaube, was Jesus im Gegensatz zu uns gefehlt hat, war Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen. Jesus war und ist bis heute kein Mensch egal. Er hatte immer auch einen Blick für die Kleinen, für die Armen, für die Schwachen. Jesus entdeckt den Zachäus, als er da oben auf dem Baum gesessen hat. Er nimmt das wahr, wie von hinten eine Frau seinen Mantel berührt, die ganz viel Hoffnung in ihn steckt. Und Jesus entgeht es eben auch hier nicht, wenn Kinder von seinen Jüngern einfach wieder nach Hause geschickt werden sollen. Da heißt es, er wurde ungehalten, unwillig, wütend. Das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo davon die Rede ist, dass Jesus mal wütend geworden ist. Zweite Stelle wäre die Tempelreinigung. Und da gibt es eine interessante Parallele. Beide Male ist Jesus darüber verärgert, dass Menschen der Zugang zu Gott erschwert bzw. sogar verweigert wurde. Jesus grätscht den Jüngern also dazwischen und erklärt, für Menschen wie sie, für Kinder, ist das Reich Gottes da. Und wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Bei dem erst gerade zurücklegenden Rangstreit der Jünger, also wer ist hier der Größte und Wichtigste, da hat Jesus sogar gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, also eure Haltung ändert und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Gut, wer schon mal mit Kindern zu tun hatte, sei es als Erzieher, als Lehrer, als Kindermitarbeiter in der Gemeinde oder wer selber Kinder hat, der wird sich vielleicht am Kopf kratzen und denken, was Jesus, du willst, dass ich so werde wie die? Kinder sind doch oft egoistisch, undankbar, unordentlich, kriegen manchmal Läuse. Kinder streiten viel, sind definitiv nicht immer brav und unschuldig. Im Umgang mit anderen Kindern können die manchmal richtig grausam sein, andere ausgrenzen. Kinder überschlagen keine Risiken. Ständig musst du für sie mitdenken. Kinder sind meistens dann früh wach und aktiv, wenn Mama und Papa am Wochenende gerne ausschlafen möchten. Dafür bekommt man sie in der Woche kaum zur Schule. Kinder haben noch kein Gespür für Werte wie Geld. Wenn wir bei den Kindern Ferien spielen, wenn da Kinder sind, die 20 Euro Taschengeld mitbekommen, was ja eine Menge ist, dann denken die nicht, da hat die Mama mir aber viel Reserve mitgegeben, dass ich unterwegs auch klarkomme. Das Geld, das ist hart erarbeitet von Mama und Papa. Und es ist überhaupt nicht tragisch, wenn ich hinterher was mit nach Hause bringe. Die denken, 20 Euro, die müssen bis auf den allerletzten Cent verbraten werden. Und so soll ich werden, Jesus, so wie solche Kinder. Jesus meint natürlich nicht, dass wir uns kindisch oder unreif verhalten sollen, sondern er spricht das ja im Zusammenhang mit dem Annehmen vom Reich Gottes. Und das geht tatsächlich nur mit einem kindlichen Vertrauen, mit einer kindlichen Haltung. Was heißt das jetzt konkret? Kinder leben von Geschenken. Das ist gleich gewohnt, so ein Haar raus. Kinder leben von Geschenken, da können wir jetzt einen weiterklinken. Die wissen, größere Sachen, die kann ich mir nur schenken lassen. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, mir das neue Fahrrad oder die neue Xbox selber zu bezahlen. Erwachsene sind da anders, die tun sich oft schwer damit, sich etwas schenken zu lassen und denken eher, ja, was nichts kostet, das kann auch nichts taugen. Wenn Erwachsene davon hören, dass da jemand sein Leben hergibt, um uns den Zutritt in den Himmel zu schenken, dann werden manche sogar erstmal skeptisch und sagen, ja, wo ist denn da der Hintergedanke? Was steht denn im Kleingedruckten? Was muss ich anschließend dafür tun? Doch vor Gott zählt aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, nicht durch Werke. Kinder können sich etwas schenken lassen und die lassen sich sogar gerne beschenken. Kinder sind viel aufgeschlossener allem Neuen gegenüber. Ganz unbefangen, ganz ohne Vorurteile. Sie staunen, sie rechnen ernsthaft mit Wundern. Für sie ist das Leben wie ein großer Abenteuerspielplatz. Es muss alles entdeckt und ausprobiert werden. Erwachsene werden schnell skeptisch, manchmal sogar richtig bitter, wenn sie sich auf etwas Neues einlassen sollen. Erwachsene neigen dazu, alles kontrollieren zu wollen. Wir versuchen, alles Mögliche abzusichern. Sehr schön deutlich wird der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, wenn man mal beobachtet, wie unterschiedlich Erwachsene und Kinder unterwegs sind. Kinder, die hüpfen ja mehr durchs Leben. Also wenn man mal nicht guckt, wer da kommt, sondern nur die Schritte hört, kann man das oft schon unterscheiden, kommt da ein Erwachsener spaziert oder ein Kind. Und während Erwachsene einen großen Bogen machen, wenn sie auf dem Weg eine Pfütze treffen, geht's für Kinder mit Schmackes mitten rein. Kinder haben ein ganz anderes Grundvertrauen. Wenn die sich dem Papa in die Arme werfen, dann vertrauen die darauf, dass der sie auch auffängt. Erwachsene dagegen, die mögen es, unabhängig zu sein. Kinder wissen dagegen, vielleicht unbewusst, ich brauche jemanden. Die haben überhaupt kein Problem damit, jemanden um Hilfe zu bitten. Sie können noch nicht alles selber und finden das auch gar nicht schlimm. Erwachsene tun gerne so, als bräuchten sie niemanden. Übrigens auch, was das geistliche Leben betrifft. Kinder fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Sie sind neugierig, wissbegierig. Wieso, weshalb, warum? Und sie geben ihr Wissen auch gerne an andere weiter. Ziemlich genau vor einem Jahr waren wir mit den Ferienspielkindern in einem Tierpark und da stand schon am Eingang ein großes Schild: Achtung, die Wespen sind gerade hochaktiv. Denkt, das kann ja heiter werden, ne? Eine Horde Kinder, alle mit Süßkram in der Hand, super. Die waren dann auch ziemlich lästig und dann steht ein Sechsjähriger kurz vor der Einschulung, steht auf und fängt an, todernst darüber zu dozieren, wofür diese Viecher denn wohl gut sein könnten. Stark. Noch eine wichtige Eigenschaft, die Kinder haben: Kinder können einander vergeben. Die streiten zwar oft und viel und laut, die werfen sich manchmal die schlimmsten Sachen an den Kopf, aber Kinder sind in der Regel nicht nachtragend. Ich weiß noch ganz genau, an der Ganztagsschule, meine allererste Stunde in der Sport-AG, an der Grundschule. Da gehen zwei Burschen aufeinander los, bekämpfen sich, bekriegen sich und ich brauche meine ganze Spannweite, um die voreinander in Sicherheit zu bringen. Die beiden gehen mit dem festen Vorsatz und der Verabschiedung auseinander: ey, morgen bring ich dich um. Ich denke, das kann ja heiter werden. Ja? Erste Stunde. Eine Woche später, wieder Sport AG, traue ich meinen Augen kaum. Wer kommt da Arm in Arm an? Die beiden Streithähne von letzter Woche. Best Friends. Jesus sagt, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wer selber Jesu Vergebung angenommen hat, sollte also stets darum bemüht sein, auch anderen zu vergeben. Das Vaterunser erinnert uns jedes Mal daran. Also von Kindern können Erwachsene echt was lernen. Ich habe das mal zusammengefasst. Einmal Gott wirklich etwas zuzutrauen, zum Beispiel in Form von Gebet, das wirklich damit rechnet, Gott kann was tun. Dass wir unsere eigene Begrenztheit erkennen. Ich muss nicht alles selber im Griff haben. Ich muss nicht alles selber leisten und verdienen. Und in Bezug auf den Glauben kann ich das auch gar nicht. Dass wir ehrlich Fragen stellen, als irgendwie so eine fromme Fassade zu bewahren. Wenn uns etwas passiert ist, was wir nicht verstehen, dann müssen wir nicht auf heile Welt machen, dann dürfen wir auch kritische Fragen stellen. Dass wir die Nähe zu Jesus suchen, so wie die Kinder auf seinem Schoß, Zeit, Stille, unser Herz für ihn öffnen. Und dass wir immer danach bestrebt sind, Konflikte zu klären und einander zu vergeben. Einfach mal zum Nachdenken und selbst reflektieren. Wo bist du eher erwachsen im negativen Sinne? Also kontrollierend, leistend, misstrauisch. Und wo lädt Jesus dich ein, wieder ganz neu kindlich zu werden in deiner Beziehung zu ihm? Schauen wir uns noch an, was Jesus mit den kleinen Kindern damals also gemacht hat. Zur Erwähnung, die Eltern sind ja gekommen und wollten, dass Jesus die Kinder segnet. Hat Jesus auch gemacht. Aber er hat sie darüber hinaus geherzt und in den Arm genommen. Hallo? Ein fremder Mann, der teilweise auf der Straße lebt, nimmt fremde Kinder in den Arm. Geht's noch? Wo kann ich Anzeige erstatten? Zack, merkt ihr, sofort ist die Erwachsenenkontrollhaltung wieder da. Ne? Da würden natürlich heute sämtliche Alarmglocken schrillen. In unserer Gesellschaft ja auch nicht unbegründet. Doch zur Beruhigung, Jesus tut hier ja nichts Heimliches, ja, sondern er macht das im Beisein der Eltern. Und außerdem waren Umarmungen und sowas wie ein Begrüßungskuss ganz normale Rituale. Für uns ist das befremdlich. Also als ich beim Schüleraustausch war in Frankreich und als mir der französische Gastvater zum Abschied da einen dicken Schmatzer auf die Wange gedrückt hat, da war ich schon irritiert. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater mich jemals geküsst hätte, aber das war der einzige Männerkuss, den ich erfahren durfte. So, aber trotzdem dürfte Jesu Geste auch zu seiner Zeit für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und zwar, also Umarmung und so war normal, aber dass ein Lehrer wie Jesus sich so viel Zeit genommen hat für unbedeutende Kinder, das war ungewöhnlich. Jesus räumt Kindern also einen ganz hohen Stellenwert bei. Und wir müssen uns immer wieder hinterfragen, und in Helmsgret habe ich da keine Bedenken, welchen Stellenwert genießen Kinder in unserer Gemeinde? Nehmen wir sie in derselben Wichtigkeit wahr, wie Jesus das getan hat. Im Moment bin ich wieder so ein bisschen am Gucken, weil ich mich ja auch personell umschaue und öfter Stellenausschreibungen lesen. Und in einer Stellenausschreibung für eine Pastorenstelle habe ich gelesen, muss ich sehr schmunzeln: Wenn im Gottesdienst mal Kinder schreien, kriegst du nicht gleich die Krise. Das fand ich mal eine tolle Ausschreibung. Einem Missverständnis müssen wir jetzt auch noch vorbeugen: Wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, wer es nicht empfängt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das ist noch kein Beleg dafür, dass jetzt alle Kinder automatisch auch gerettet sind. Jesus geht es hier um eine Grundhaltung, also dass man sich den Glauben nur schenken lassen kann. Und er nimmt jetzt Kinder als Vorbild für diese Haltung, weil sie viel eher in der Lage sind, sich bedingungslos beschenken zu lassen. Jetzt spielt dieses Ereignis eine Rolle in der Diskussion über die Taufe, insbesondere über die Kindertaufe. Befürworter der Kindertaufe argumentieren, einen weiterklicken: Jesus segnet Kinder ausdrücklich hier an dieser Stelle. Kinder gehören zum Reich Gottes. Ihnen, also solchen wie ihnen, gehört das Reich Gottes. Im Alten Testament, da gehörten Kinder doch von Anfang an zum Bundesvolk durch die Beschneidung. Im Neuen Testament wurden ganze Hausgemeinschaften getauft. Apostelgeschichte 16 im ersten Korintherbrief, vermutlich also inklusive Kindern. Taufe wird als Bundeszeichen verstanden. Die Beschneidung wird mit der Taufe in Verbindung gebracht. Mit dem Ergebnis, dass wer für die Kindertaufe plädiert, wenn Kinder im alten Bund dazugehörten, Jesus sie ausdrücklich einlädt, warum sollten sie im neuen Bund ausgeschlossen sein? Befürworter der Glaubenstaufe, die argumentieren in Markus 10, da ist aber eindeutig von einer Segnung die Rede, nicht von einer Taufe. Im Neuen Testament wurden die Menschen in der Regel getauft, wenn sie sich bewusst für Jesus Christus entschieden haben. Die sagen also, Kindersegnung, ja, Taufe erst, wenn der persönliche Glaube da ist. Was beide Positionen übrigens eint, ist, dass beide sagen würden, Kinder sind Jesus wichtig. Niemand darf ihnen den Zugang zu ihm versperren. Meine Empfehlung wäre, einfach anzuerkennen, beide Parteien haben sich also offensichtlich durchaus mal mit dem Thema beschäftigt, sind jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Also sollten wir die andere Position zumindest ernst nehmen. Persönlich denke ich, dass wir unsere Energien in viel wichtigere Dinge einbringen sollten als in die Diskussion über die Tauffrage, nämlich indem wir Menschen mit Jesus bekannt machen und zum Glauben einladen. Denn der Glaube ist das Entscheidende, auch bei der Taufe. Und beide Formen, sowohl die Kindertaufe als auch die Glaubenstaufe, bergen eine gewisse Gefahr, missverstanden zu werden. Bei der Kindertaufe besteht die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, die Taufhandlung rettet schon. Und dass dabei völlig ausgeklammert wird, dass ein Mensch auch zum Glauben kommen muss. Die Glaubenstaufe, da ist es ein bisschen anders. Die wird ja oft mit Zeugnissen vom Täufling verbunden, was eine tolle Sache ist, kann aber unter Umständen zu einer Überbetonung führen. Also wenn es mehr um das geht, was der Täufling alles erlebt hat und alles gemacht hat, um zum Glauben zu kommen. Also kann missverstanden werden, auch mit Werken. Dass dabei also in den Hintergrund gerät, dass Jesus es ja ist, der hier etwas bewirkt hat und der Täufling nur eins machen konnte, nämlich Ja dazu sagen und das annehmen. Aber die Taufe ist ja eine symbolische Handlung, die zeigt, dass Jesus uns reingewaschen hat von unserer Schuld. Aber es ist eben Jesus, der die Rettung bewirkt hat und nicht der Täufling. Die Taufhandlung alleine bewirkt keine Rettung. Ich wünsche uns, und damit komme ich zum Schluss, einen kindlichen Glauben, beziehungsweise, dass wir diesen kindlichen Glauben, diese Grundhaltung wiederfinden. Ein Glauben, der Gott wirklich Großes zutraut, der erkennt, Rettung gibt es nur geschenkt und zwar völlig unverdient. Dass wir wieder lernen, vor Jesus ganz offen ehrliche Fragen zu stellen. Offen und neugierig bleiben für das, was Jesus uns sagen möchte. Und dass wir wieder neu lernen, wie Kinder vergeben zu können. Und schließlich, dass wir darüber nachdenken, gibt es bei uns möglicherweise auch Menschen, die wir ähnlich abweisen, wie die Jünger das damals mit den Kindern getan haben. Laufen wir irgendwo Gefahr, auch im Beruf, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, eher so eine Art Anti-Werbung für Jesus zu machen? Dass wir also Menschen den Zugang zu Jesus erschweren oder sogar verbauen? Zur Erinnerung, Jesus ärgert sowas. Amen. Dann darf ich uns zum Abschluss noch einen Segen zusprechen. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und so begleite und segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In diesem Sinne, einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.